Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Endgültige Zahlen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen noch nicht vor, aber Koalitionskonstellationen sind klar erkennbar. Wir sprechen über Auswirkungen der Wahlergebnisse auf kulturpolitische Entscheidungen in beiden Bundesländern. Später geht es um die 100-jährige Geschichte des Flughafens Tempelhof in Berlin, ein Bau, der fast so groß ist wie das Verteidigungsministerium der USA. Es geht um Eindrücke nach einem Theaterkongress in Kiew und die Kunsthalle Bremen. Sie feiert in einer großen Jubiläumsausstellung die französischen Impressionisten und Van Gogh sowie den Mann, der ihre Kunst nach Bremen holte. In Bayern hat die CSU wie erwartet die meisten Stimmen erhalten. Die SPD erzielt ein miserables Ergebnis. Die AfD schneidet sehr gut ab. Da Markus Söder die Grünen wiederholt vehement abwertend angegangen ist, wird die CSU wohl mit den Freien Wählern über eine Fortsetzung der Koalition sprechen. Christian Stückel leitet das Münchner Volkstheater. Er ist Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele und für seine Theaterarbeit, wie sein ziviles Engagement mit vielen Auszeichnungen geehrt worden. Guten Abend, Herr Stückel.
Guten Abend.
Dass die AfD und die Freien Wähler zusammen auf gut 30% kommen, heißt ja, dass rechtsextreme populistische Parteien ordentlichen Rückhalt haben in der bayerischen Gesellschaft. Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?
Also ganz so hoch habe ich es natürlich nicht erwartet. Es ist natürlich so, wenn man selber aus ländlichem Bereich, also ich bin ja so Ammergau, wenn man da herkommt, dann weiß man, dass viele die Freien Wähler nicht aus rechtspopulistischen Gedanken heraus, das ist eher ein anderer Punkt, warum man die wählt, aber dass die AfD mit 15,9 oder 16% zweitstärkste Fraktion wird, das erschreckt einen natürlich. Also wenn man wirklich denkt, wir haben ja schon viele Parteien, die nach rechts tendieren. Also warum schafft es die AfD jetzt auch noch zweitstärkste Partei zu werden?
Ihr Haus, das Volkstheater, ist eine städtische Bühne. Erwarten Sie, dass in den nächsten Jahren weniger Mittel bereitgestellt werden, um gutes Programm zu machen?
Also ich hoffe es nicht. Also es ist natürlich so, dass die Städte im Augenblick zu kämpfen haben, dass es schon jetzt auch Sparmaßnahmen angekündigt wurden von der Stadt München, die aber erst einmal mit der Situation der Städte zu tun hat und noch nichts mit der Politik von der AfD oder von der CDU oder was weiß ich. Also das erwarte ich nicht, aber Sie denken, ob die AfD dann Einfluss kriegt, oder?
Ja, natürlich. Ja, klar, ob sie den geltend machen wird. Genauso wie zum Beispiel die freie Szene wahrscheinlich Gegenwind bekommt. Sie sind ja jemand, der als Intendant ja auch junge Regietalente fördert und die Szene bekommt wenig Unterstützung. Ein Viertel dessen, was in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel für alternative Theater finanziell aufgebracht wird an Unterstützung. Könnte es da künftig weniger Anerkennung geben?
Ja, was mich erschreckt, ist, dass zwar alle Parteien im Augenblick beteuern und ganz stark herausheben, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeiten, aber dass man trotzdem merkt, dass die AfD mittlerweile schon die Themen diktiert. Also man muss nur oft genug irgendwie über Flüchtlinge schimpfen, man muss immer oft genug sagen, dass sie in die deutschen Sozialsysteme eindringen, man muss nur oft genug sagen, dass die Leute im Mittelmeer nicht gerettet werden, sondern dann fängt plötzlich die CDU, der Herr Merz, fängt plötzlich an, über Zahnarztplätze zu reden und irgendwie schafft es die AfD im Augenblick, die Politik vor sich herzutreiben. Und da braucht man gar nicht zusammenarbeiten. Ich finde, dass sich das Klima grundsätzlich verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Menschen im Theaterbereich über Multikulti plötzlich schimpfen, dass man sagt, also das muss wieder mehr Deutsch werden, dass deutsche Künstler auf die Bühne. Da hoffe ich, dass wir uns da alle ganz stark machen und uns ganz klar positionieren und sagen, wir glauben, dass der Weg, den wir bis jetzt gehen, der richtige ist. Dass irgendwann mal der Einfluss da kommen könnte, dass wir weniger Geld kriegen, dass also die freie Szene weniger Geld kriegt. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Da muss man, glaube ich, sehr genau aufpassen.
Bayern präsentiert sich ja gern als Kulturstaat und als weltoffen. Das gilt bestimmt für Städte wie München, Nürnberg, Erlangen. Sie selber haben vom Land gesprochen. Vertieft sich vielleicht die Kluft zurzeit zwischen Stadt und Land?
Das beobachte ich jetzt selbst nicht. Also ich habe das Gefühl, irgendwie die Menschen am Land sind auch nicht von vorgestern. Also die geht das geht ja viel stärker miteinander. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich das Klima verändert und das passiert ja weltweit im Augenblick. Also man hat das Gefühl, also ich bin jetzt gerade im Sommer in Indien gewesen, da ein paar Jahre Modi an der Regierung, schon verändert sich das Leben der Leute untereinander. Plötzlich fangen Hindus zu glauben, dass das Land ihnen gehört. Und also man merkt, die Grenzen werden alle aufgerissen und plötzlich verschlechtert sich das Klima untereinander. Also man erschreckt, was in Italien passiert, man erschreckt über viele Sachen gerade im Augenblick. Und das Klima kann sich ständig verändern.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Stücke. Wünsche noch einen guten Abend.
Danke auch.
Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen, war heute Abend im Dauereinsatz. Wir haben unser Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Hessen hat es Boris Rhein geschafft, für die CDU viele Stimmen dazu zu gewinnen. Die Partei hat mehr als 20% Vorsprung vor den anderen. SPD und Grüne stehen fast gleich auf. Mit beiden Parteien wird Boris Rhein Koalitionsgespräche führen. Die Frage ist, wird er den Kulturschaffenden im Land offen begegnen?
Ich denke schon. Er war vor einigen Jahren, vor 5 Jahren noch Kunst- und Wissenschaftsminister in Hessen, hat sich auch intensiv mit der Geschichte der Documenta beschäftigt, auch mit den aktuellen Ausstellungen. Und er ist ein Frankfurter, der natürlich auch weiß, welche großen Aufgaben in Frankfurt anstehen. Gleichzeitig ist er auch jemand, der sagt, ich möchte auch die Kultur auf dem Land fördern. Nach Corona haben die kleinen Kinos auf dem Land Probleme. Oft kommen die Leute nicht mehr, weil die jetzt Streamingdienste gucken und da müssen wir neue Konzepte entwickeln. Also da glaube ich schon, dass er sowohl für Stadt und Land im Bereich Kultur einiges schaffen kann als jetzt doch gestärkter Ministerpräsident.
In Frankfurt müssen die städtischen Bühnen ersetzt werden. Die Entscheidung für einen Neubau zieht sich hin. Wird ein Ministerpräsident Rhein sich bemühen, schnell eine Lösung herbeizuführen und auch das nötige Geld bereitzustellen? Das sind ja enorme Summen, die da veranschlagt wurden.
Das wird nicht so einfach sein. Das Land hat natürlich auch Geldprobleme. Sie müssen im Bereich Kultur 3 Staatstheater jetzt schon finanzieren in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt. Bisher hat die Stadt Frankfurt selbst die städtischen Bühnen auch finanziert und Boris Rhein weiß natürlich, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Frankfurt nicht mehr so üppig sprudeln durch auch Veränderungen im Bankensektor oder auch die Probleme, die es bei Corona im Flughafen gab, ist es natürlich auch nicht mehr so üppig wie vor einigen Jahren. Aber dennoch im Programm der CDU wie auch in den Programmen der anderen großen Parteien ist das Thema der Finanzierung des Neubaus, das sind ja wirklich enorme Summen, ist drin und die Gespräche sollen geführt werden. Aber es liegt ja nicht nur am Land Hessen, sondern auch die Stadt Frankfurt muss ja auch bereit sein, dann Autonomie abzugeben. Es ist auch schwer vorstellbar, dass man städtische Bühnen, so heißen sie ja noch, dann irgendwie zum Staatstheater umwidmet. Also da müssen sich Stadt und Land sicher zusammenraufen und da Wege finden, wie man das finanziell hinkriegt.
Die Documenta ist enorm wichtig für Hessen. Wird die nächste Regierung die Aufarbeitung des Skandals um antisemitische Werke und fehlendes Bewusstsein forcieren?
Auch das ist in den Wahlprogrammen von CDU, SPD und Grünen, und das sind ja die drei Parteien, die möglicherweise dann eine Zweierkonstellation ergeben. Da steht es drin, die Documenta-Aufarbeitung soll weitergetrieben werden. Es ist auch noch nicht abgeschlossen. Der Bericht der Untersuchungskommission ist nicht in der Form noch umgesetzt. Auch in den Aufsichtsgremien müssen noch Strukturveränderungen stattfinden. Das wird gefordert. Es soll eine Beschwerdestelle beispielsweise eingerichtet werden, wo man in so Krisensituationen wie bei der letzten Documenta auch dann jemanden hat, den man einschalten kann als Konfliktmanagerin oder Manager. Das sind also Ideen, die tatsächlich in den Wahlprogrammen der Parteien standen. Und insofern, ja, wenn sie es umsetzen, dann wird da noch einiges passieren in dem Feld.
Es wurde auch schon mal die Idee aufgebracht, ein eigenes Documenta-Museum zu bauen. Hat ein solches Vorhaben eine Chance?
Da geht tatsächlich die CDU am weitesten. In ihrem Landtagswahlprogramm möchte sie dieses Documenta-Museum haben. Sie sagt, das ist für uns denkbar, so ist es formuliert. Da soll dann das Documenta-Institut, das es ja gibt, das von Heinz Bude, dem Soziologen geleitet wird, integriert werden. Dieses Institut beschäftigt sich ja mit der Geschichte der Documenta, auch der NS-Geschichte. Und das soll dann möglicherweise in ein solches modernes, neues Documenta-Museum mit permanenter Ausstellung von Documenta-Kunstwerken integriert werden. Zumindest ist das die Vorstellung der CDU.
In einer Zeit, wo rechtsextreme Parteien die Wichtigkeit öffentlichen Gedenkens an Opfer des Nationalsozialismus kleinreden, wenn nicht sogar ablehnen, muss sich eine Landesregierung positionieren. Und Hessen hat ja auch bedeutende Archive. Was kann und wird damit eigentlich in den nächsten 5 Jahren geschehen?
Ja, Hessen hat nicht nur bedeutende Archive wie Arrows and Archives. Das ist ein ganz wichtiges Dokumentenarchiv mit den Hinterlassenschaften aus den KZs, mit Karteikarten von Opfern. Das gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe in Bad Arolsen in Nordhessen. Das ist wichtig, aber das ist nicht nur hessische Sache. Es wird getragen von einer internationalen Staatengemeinschaft schon seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist wie eine kleine UNO, die Trägerstruktur. Das kann Hessen nicht alleine beeinflussen, aber natürlich kann Hessen mitreden, wie die Bundesregierung auch. Das heißt, da muss man sichern und muss auch vielleicht eine neue Trägerstruktur suchen. Da gab es auch Probleme in den letzten Monaten. Das ist wichtig. Und dann soll ein Masterplan für die Gedenkstätten entwickelt werden. Das ist die Gedenkstätte Hadamar, eine der grauenvollsten Euthanasie-Mordanstalten in Deutschland im Mittelhessen. Und das bezieht sich auf KZs, auf Außenlager, in kleinere Außenlager von Buchenwald zum Beispiel. Oder es geht auch darum, andere Erinnerungskulturen zu entwickeln. Stichwort Paulskirche, die Demokratiegeschichte 1848 oder auch die DDR-Geschichte an der ehemaligen Zonengrenze, wo es ja auch Gedenkstätten gibt. Da gibt es bisher noch kein Konzept in Hessen. Da soll jetzt ein Plan entwickelt werden und das wäre natürlich auch ein Schritt nach vorne, was die Gedenkkultur angeht.
Ludger Fittgau hat die Landtagswahl in Hessen beobachtet und für uns eingeschätzt, was sie für die kulturellen Projekte im Land bedeuten könnte. Dafür besten Dank.
Ja, gerne.
Die Bremer Kunsthalle nimmt ihren 200. Geburtstag zum Anlass, um in einer großen Ausstellung an ihre Anfänge zu erinnern, als Kaufleute im 19. Jahrhundert begannen, in den Aufbau einer wertvollen Sammlung zu investieren. Dorothee Hansen hat die Jubiläumsausstellung kuratiert. Wir haben am Abend miteinander gesprochen. Guten Abend, Frau Hansen.
Guten Abend.
Dass die Kunsthalle heute Werke von Courbet, Cézanne, Degas, Monet und Van Gogh besitzt, ist auch dem Museumsleiter Gustav Pauli zu verdanken, der Bilder der aufgezählten Maler kaufte. War Pauli unter den damaligen Museumsdirektoren eine Ausnahme? Denn Van Gogh zum Beispiel galt zu jener Zeit ja doch so gut wie gar nichts.
Pauli war jedenfalls ein sehr fortschrittlicher Museumsdirektor. Der absolute Vorreiter auf dem Gebiet war Hugo von Tschudi, der Direktor der Nationalgalerie in Berlin. Und Pauli hat auch mal bekannt, Hugo von Tschudi ist unser aller Vorbild. Aber Tschudi wurde vom Kaiser Wilhelm II. Letztlich ausgebremst und in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er schon tolle Werke erworben hatte von Manet und Cézanne und so weiter. Pauli hat es geschafft, kontinuierlich hier im Amt zu bleiben und seinen Plan umzusetzen, exemplarisch die französische Moderne von Courbet bis Van Gogh ins Museum zu bringen.
Hugo von Tschudi war ein Schweizer Kunsthistoriker, ja, Sie hatten schon erwähnt, der die Nationalgalerie geleitet hat, bis zu seinem Tod Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen waren, also bis 1909. Standen Tschudi und Pauli denn in einem sehr guten, engen Kontakt?
Ja, bestimmt. Und vor allem gab es eine Figur dazwischen. Das war Max Liebermann, der Berliner Maler. Er war eng mit Tschudi befreundet, ist mit ihm in Paris gewesen und hat dort Manet gekauft. Aber er war auch eng mit Pauli befreundet. Wir haben in der Kunsthalle Bremen einen ganzen Stapel von Liebermanns Briefen, die ihr enges Verhältnis dokumentieren. Und Liebermann kam nach Bremen, porträtierte Bremer Sammler. Und Liebermann war wiederum selbst ein großer Sammler der französischen Moderne. Vor allem liebte er Manet und Degas. Und das war sozusagen ein Netzwerk, das sich gegenseitig befruchtet hat.
Was hat denn damals eigentlich Museumsleute und auch Kunstkritiker so aufgebracht gegen die französische Malerei bzw. ihre Protagonisten?
Also die aufgezählten Künstler und Museumsleute fanden diese Kunst vorbildlich im 19. Jahrhundert. Also die französische Malerei hat auf alle anderen, die Deutschen und alle anderen zurückgewirkt. Und deswegen fanden sie, die müssen wir in unseren Sammlungen haben. Aber sie müssen sich erstmal grundsätzlich vorstellen, Deutschland hatte nationalistische Ressentiments gegenüber Frankreich. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Wir haben eine Lage der konservativen akademischen Künstler, die merken natürlich, dass sie nicht so gefragt sind und sie haben Angst, dass nicht mehr genügend Finanzmittel übrig sind, um ihre Werke anzukaufen. Das sind also so rein ganz handfeste Gründe. Aber man hat natürlich auch gesagt, das ist schlechte Kunst, diese französischen Bilder, zu hell gemalt, nicht fertig gemalt, zu skizzenhaft. Diese ganzen Argumente sind natürlich auch vorgetragen worden.
Konnte Gustav Pauli die Sammlung der Kunsthalle eigentlich nur mit Unterstützung der Bremer Bürgerschaft aufbauen?
Der Kunstverein in Bremen, der dieses Jahr ja sein 200-jähriges Jubiläum feiert, 1823 wurde er schon gegründet, ist eine Gründung von Bremer kunstinteressierten Bürgern. Und die Besonderheit ist, dass noch heute dieser private Kunstverein Träger der Kunsthalle Bremen ist. Und diesem privaten Verein gehört das Museum und alle Werke darin. Das ist in Deutschland einzigartig für ein Haus dieser Größe. Und natürlich hat der Vorstand des Kunstvereins, der Gustav Pauli 1899 als ersten wissenschaftlichen Direktor eingestellt hat, der war maßgeblich für alles, was gekauft wurde. Pauli konnte einen Vorschlag machen. Der Vorstand musste sagen, ja, das wollen wir. Und da gab es auch durchaus Debatten und Auseinandersetzungen. Und Pauli hat dann aber eine ganz kluge Strategie entwickelt, nachdem er sich eine Abfuhr bei einer ersten Idee, einen ganz späten Monet zu kaufen, geholt hatte, hat er begonnen, die französische Moderne sozusagen entlang ihrer Entwicklung zu kaufen. Von Courbet, das ist noch dunkle Hintergründe und Realismus, zu Frühwerken von Monet und Manet und dann erst den Schritt zum Impressionismus und schließlich zum Postimpressionismus eines Van Gogh zu machen. Und auf die Art und Weise hat er so über mehrere Jahre hinweg sein Publikum entwickelt und gebildet. Und da sind dann auch Bremer Sammler eingestiegen und haben ähnliche Werke gekauft. Und das bietet wiederum dem Programm des Direktors eine Stütze, also eine ideelle Stütze auch in der Gesellschaft. Denn wenn das jetzt die Woldes und Herr Heimel und Herr Biermann auch solche Werke bei sich im Salon hängen haben, in ihrem Wohnzimmer, dann muss das ja auch was ganz Gutes sein.
Im Grunde war Pauli dann auch ein guter Kunsterzieher, oder?
Ja, das war sogar sein dezidiertes Ziel. Er wollte, dass die Kunsthalle ein Vorbild ist und den Geschmack des Publikums ausbildet. Denn vorher war da wirklich, ja, sagen wir mal so, süßliche Genremalerei war in den Ausstellungen zu sehen. Da war ja kein ausgebildeter Direktor, da war ein Kunsthändler, der die jährlichen Ausstellungen organisiert hat. Und das Niveau war gegen Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich runtergegangen. Und nun galt es sozusagen, die Sache ganz neu aufzuziehen. Und der einheimische bremische Malerfürst Arthur Fitger hat von Anfang an das sehr torpediert, das ganze Programm von Pauli. Und Arthur Fitger, der hier wirklich alle öffentlichen Gebäude und auch privaten Villen ausgemalt hatte, der war zugleich Feuilletonkritiker im Weserkurier. Der hatte also auch die Möglichkeit, öffentlich sehr stark seine Stimme zu erheben. Und Pauli hat ganz heftig gegen ihn auch wieder Stellung beziehen müssen.
Wenn man sich mal besinnt auf die Reaktionen der Laien, finden Sie, dass Reaktionsweisen, wie Leute also heute auf zeitgenössische Kunst reagieren, vielleicht doch auch der Weise ähneln, wie sie damals abgelehnt wurde? Ist das so ein Kontinuum, dass man erstmal auf das Neue mit Vorsicht reagiert?
Ja, es ist nicht so einfach zu vergleichen. Für uns gehört es heute ja bei der zeitgenössischen Kunst dazu, dass sie provoziert. Das ist ja praktisch für Avantgarde ein Markenkern. Ich finde, damals war es im Grunde genommen eine tolle Leistung auch von Pauli. Oder es war, man muss das eigentlich schätzen, dass damals plötzlich eine Kunstdebatte entsteht. Das ist plötzlich ein Thema, das wird in den Zeitungen diskutiert. Es gibt Vorträge. Die Vorträge, die sie dann gegenseitig halten, die werden sogar in Broschüren veröffentlicht. Also es ist richtig öffentlich. Ja, Kunst war ein richtiges Thema. Ich glaube, das ist heute gar nicht so einfach, dass Kunst so ein großes öffentliches Thema wird.
Geburtstagsgäste von Monet bis Van Gogh, so heißt die Show, mit der die Bremer Kunsthalle das 200-jährige Bestehen feiert. Dorothee Hansen hat an der Ausstellung mitgewirkt, für die auch zahlreiche Exponate aus den USA und europäischen Städten geliehen wurden. Geöffnet bleibt die Ausstellung bis zum 18. Februar. Ihnen, Frau Hansen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Regisseurin Noura Niasari ist beim Filmfest Hamburg für ihren ersten Langfilm Shader mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. Der Film mache mit präziser und sicherer Hand durch eine persönliche Geschichte Allgemeines deutlich, lautet die Jurybegründung. In dem Film geht es um die Iranerin Shader, die mit Mann und kleiner Tochter in Australien lebt. Sie flieht in ein Frauenhaus, weil ihr Mann ihren westlichen Lebensstil nicht akzeptieren will. Der Nachwuchspreis des Norddeutschen Rundfunks ist mit 5.000 Euro dotiert. Mit Gottesdiensten und Konzerten ist dieses Wochenende das 700-jährige Bestehen der Stiftskirche in der Stuttgarter Innenstadt gefeiert worden. Landesbischof Gohl rief dazu auf, in dem Gotteshaus die Zeugnisse der älteren und neueren Geschichte zu entdecken. Das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaute und erweiterte Gotteshaus ist Wahrzeichen der Landeshauptstadt und zugleich ein Symbol für den Protestantismus in Württemberg. Bis heute wird die Kirche für bedeutsame Veranstaltungen genutzt, etwa bei der Einführung neuer Landesbischöfe. Der britische Filmemacher Terence Davis ist tot. Der Drehbuchautor und Regisseur ist im Alter von 77 Jahren gestorben, das bestätigte sein Management. Davis drehte etwa mit Schauspielerin Cynthia Nixon das Drama A Quiet Passion, das Leben der Emily Dickinson, das auch auf der Berlinale lief. Im vergangenen Jahr war der Film Benediction erschienen. Das Kriegsdrama mit Jack Lowden erzählt vom britischen Dichter Siegfried Sassoon. Das British Film Institute würdigte Davis als einen der großen britischen Filmemacher.
Fünf Jahren blühende Landschaften.
Deutschland! 100 Jahre Radio.
DT64. Power von der East Side.
Hier ist der DT64 Silvester-Service, kurz vor 0 Uhr noch 6 Minuten am Telefon. Haben wir uns gesagt, nehmen wir jetzt wirklich jemanden, der von dort anruft, wo ein kurzer Sende sein sollte. Fred aus Kriewitz bei Schwerin.
31. Dezember 1991. In Mecklenburg-Vorpommern beendet der NDR die Ausstrahlung von DT64 für den Jugendsender Der Anfang vom Ende.
Und darum rufe ich auf, am 2., am Donnerstag, um 10 Uhr vom Rathaus in Schwerin und gleichzeitig einen kleinen Telefonterror gegen den Landtag. Das wollte ich nur mal gesagt haben und ich wünsche euch für 92 alles Gute, auch wenn wir euch nicht mehr hören. Ja?
Seit Mai hatten tausende HörerInnen für den Sender demonstriert, Straßen und eine Staatskanzlei besetzt, waren sogar in Hungerstreik getreten.
Also hier spricht Irina vom Freundeskreis DT64 in Erfurt. Wir versammeln uns das nächste Mal am 25.09. um 19.30 Uhr in der Esbachstraße 3a.
Genützt hat's nichts. Ab 1992 ist Schluss.
100
Jahre Radio.
Vor 100 Jahren, am 8. Oktober 1923, hoben vom Tempelhofer Flugfeld in Berlin zum ersten Mal zwei Flugzeuge ab. Eins in Richtung Königsberg, das andere nach München. Gefeiert wird dieses Jubiläum und die nachfolgende für das Überleben von Westberlin so wichtige Geschichte der Luftbrücke mit einem 5-tägigen Eventspektakel. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist von dem Gebäude und dem Riesengelände bis heute fasziniert. Nikolaus Bernau, woher kommt diese besondere Bedeutung des Flughafens, der 2008 für den Flugverkehr geschlossen wurde?
Na, es ist einmal selbstverständlich die flughistorische Bedeutung. Es war einfach mal der größte Flughafen Europas und als Gebäude halt auch unglaublich beeindruckend. Und es ist eine ganz lokale oder regionale Bedeutung. In Berlin gibt es einfach unglaublich viele Geschichten, die damit verbunden werden. Also so diese Legende, ja, 2 Jahre lang war das der größte Bau der Welt. Dann kam das Pentagon, wurde dann noch ein bisschen größer. Oder dass der Bau eben mitten im Krieg fertiggestellt worden sei, was überhaupt gar nicht stimmt. Der ist nämlich nie fertiggestellt worden. Und vor allen Dingen natürlich die ganz, ganz große Geschichte der Blockade und dann diese Sache, dass doch wahnsinnig viele Berliner oder Leute, die in Berlin aufgewachsen sind und die hier leben, irgendetwas mit diesem Gebäude verbinden. Also bei mir ganz praktisch ist das so, als klar wurde, dass 2008 geschlossen werden sollte, dass ich richtig versucht habe, dort noch einen Flug zu bekommen und kam dann eben in diese Riesenhalle rein und dann geht man durch diese Kontrolle durch und dann kam man unter diesen ganz, ganz weit überhängenden Dächern der Hangars, musste dann ja über das Flugfeld zum Flugzeug gehen und hatte dann schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin in dem Film 1, 2, 3 von Billy Wilder. Also insofern, das gibt unglaublich viele Geschichten, die damit verbunden sind und heute ist es die junge Generation, die sagt, ja, das ist die Tempelhofer Freiheit. Das ist das riesige Gelände, auf dem wir alles machen können.
Wie kam man überhaupt auf die Idee, mitten in einer Stadt einen Flughafen zu gründen?
Ja, das ist schon eine sehr preußisch-deutsche Idee. Es war im Grunde genommen eine ganz pragmatische Angelegenheit. Das Grundstück befand sich im staatlichen Besitz, war in der Kaiserzeit ein Exerzier- und Paradefeld für die preußische Armee. Dort fanden ganz große Empfänge auch von Kaiser Wilhelm II. Und seiner Familie statt. Und dort fanden zum Beispiel dann auch Schauflüge statt. 1909 beispielsweise durch den Franzosen Armand Cipfel. Im gleichen Jahr ist dann dort der erste Überlandflug Europas gestartet, also von Tempelhof zum Flughafen Johannisthal. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit aus heutiger Distanz, aber damals war das eine große Sensation. Und nach 1919, nach dem Versailler Vertrag, war das preußische und das deutsche Militär ja extremen Beschränkungen unterlegt. Das heißt, die brauchten dieses Gelände nicht mehr. Es war im Grunde genommen eine Nachnutzung, dass man sich entschieden hat, okay, wir wissen, das funktioniert für einen Flughafen geografisch halbwegs im Stadtkontext und jetzt machen wir hier einen Flughafen für das neue Verkehrsmittel. Gleichzeitig gab es die Entscheidung, eine neue U-Bahn zu bauen. Die hat man dann auch gleich so gelegt, dass man das damit gut erschließen konnte und hat übrigens den Aushub aus der U-Bahn, aus diesem langen Schacht genommen, um das ganze Gelände planieren zu können. Und nebenbei übrigens auch noch, was bis heute ganz interessante Funde bewirkt, als Müllkippe benutzt.
Das ist das Letzte, was ich mir gerade angesichts des flachen Feldes vorstellen kann. Wann wurde mit dem Flughafenbau begonnen?
Sofort. 1921, 22 sind die Planungen. 1923 ist auch gleich das Flughafengebäude gefertigt gewesen. Und das war auch von vornherein schon das erste Flughafengebäude, ein richtiger Repräsentationsbau mit einer sehr schönen Klinkerfassade und eine große symmetrische Anlage. Einfach auch als Zeichen, ja, Berlin als Reichshauptstadt hat eine Bedeutung und kann diese Bedeutung auch architektonisch nach außen vermitteln. Und das war übrigens damals angelegt wie so eine Schiffslandestelle eigentlich. Das heißt, man hat das Gebäude gehabt und davor eine ganz lange Halle, mit der man dann auf das Flugfeld ging und dann kam ein Flugzeug nach dem anderen und man stieg in das Flugzeug ein. Das war damals noch gar keine Idee, dass man die Flugzeuge einzeln erreichen könnte und nicht das Flugzeug zu den Passagieren kommt, sondern die Passagiere zum Flugzeug. Das kam erst viel, viel später als Überlegung auf.
Das riesige Gebäude, das wir kennen, das stammt aber erst aus der Zeit, als Hitler von Berlin als Zentrum eines großgermanischen Weltreichs träumte.
Ja, und das ist eine der vielen Absurditäten von Tempelhof. Es war nämlich eigentlich als Zwischenlösung geplant. Man wollte im Süden von Berlin einen riesigen neuen Flughafen bauen, viel, viel größer als sogar Tempelhof. Und man wusste aber, man braucht jetzt diese große Eingangsgeste für die Zwischenzeit. Und dafür ist eigentlich Tempelhof gebaut worden, nach dem Plan von Ernst Sagebiel, einem ganz modernen Architekten. Der hat außen zwar eine Repräsentationsfassade aus Naturstein gemacht, aber innen eine ganz moderne Beton- und Stahlkonstruktion. Das sieht man bis heute und das ist auch genau dieses Doppeldeutige des Regimes gewesen. Ja. Der ganze Bau wurde ja errichtet unter anderem von Zwangsarbeitern. Es wurde ein Konzentrationslager dafür aufgelöst. Also auch in der Beziehung wirklich ein Symbol deutscher Geschichte. Aber eben auch dahingehend, dass es am Krieg eigentlich nicht fertig war und die Amerikaner ihn direkt übernehmen konnten und weiter benutzen konnten, ohne ihn jetzt in dem Sinne mehr entnazifizieren zu müssen, als einfach den großen Reichsadler über dem Hauptportal abzuschlagen.
1949 gab es die Blockade, die sogenannten Rosinenbomber, die die Westberliner mit Lebensmitteln versorgten, sind im Minutentakt gelandet und gestartet. Der Flughafen, der spiegelt ja einfach auch Weltgeschichte wieder.
Ja, und das ist eigentlich das Spannende. Da kriegen übrigens ältere Berliner heute wirklich noch Tränen in die Augen, wenn sie eben zum Beispiel von diesen Rosinenbombern erzählen, aber vor allem davon, von diesem dauernden Gebrumm über der Stadt, das anderthalb Jahre lang da war und gezeigt hat, die Amerikaner werden uns nicht aufgeben. Und das war eben auch einer der großen Teile der Rehabilitation der Deutschen, dass dort zum ersten Mal eine deutsche Bevölkerungsgruppe sich hingestellt hat und gesagt hat, wir geben dem Druck eines totalitären Regimes, in dem Falle der Sowjetunion, nicht nach, sondern wir werden mit unserem Leben sogar dafür einstehen, dass hier Demokratie herrschen wird. Das war damals überhaupt nicht zu erwarten. Damit haben auch die Amerikaner gar nicht gerechnet und auch nicht die Briten und Franzosen, dass die Westberliner so lange und so stur durchhalten würden. Und das ist eben alles mit diesem Flughafengelände verbunden. Das ist ein Teil des Mythos von Tempelhof.
Was soll denn nun Nikolaus Bernau mit diesem Riesenbau, der ja seit 2008 außer Betrieb ist und in Teilen sicherlich auch sanierungsbedürftig, geschehen?
Ja, sanierungsbedürftig auf jeden Fall. Also man geht von Sanierungskosten aus, die deutlich über 1 Milliarde Euro liegen werden, weil der Bau eben auch über Jahrzehnte eigentlich nur benutzt wurde und nicht saniert wurde. Und eigentlich gibt es keine wirkliche Idee, was man mit diesem Riesenbau machen soll. Es ist genau seine Größe, die alles behindert, weil alles, was man reinmachen will, ist im Grunde genommen entweder zu klein, also selbst eine Zentral- und Landesbibliothek, was zum Entsetzen der Bibliothekare immer wieder geplant wird, ist einfach zu klein für dieses Gebäude. Oder das Alliiertenmuseum, die kriegen dann einen Hangar, damit sind die vollständig ausgefüllt. Es gibt aber 5 davon. Also insofern, die Größe von Tempelhof ist gleichzeitig sein Problem und sein Faszinosum. Und ja, deswegen ist man auch so begeistert, weil alle Leute haben immer das Gefühl, da kann ich das machen, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Und daher kommen dann eben auch teilweise vollkommen abstruse Ideen. Aber es ist immer wieder das Faszinosum von Tempelhof.
100 Stunden lang bis zum 10. Oktober bleibt der Flughafen Tempelhof durchgehend geöffnet, um mit einem breiten Programm mit viel Musik das 100-jährige Jubiläum zu feiern. Nikolaus Bernau hat die Geschichte dieses berühmten Flughafens für uns wachgerufen dafür. Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Mehr als 4 Millionen Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine in benachbarte Länder geflohen. Sie sind dabei, sich neue Existenzen aufzubauen, aber viele warten auch auf den Moment, an dem eine Rückkehr ohne Lebensgefahr möglich ist. Kürzlich sind Theatermacherinnen aus der Ukraine, Polen und Litauen in Kiew zusammengekommen, um über die Auswirkungen des Krieges zu diskutieren. Dazu eingeladen war auch die Dramaturgin Birgit Längers. Sie hat das Osteuropa-Festival Radar Ost am Deutschen Theater Berlin kuratiert und leitet das Stadtkollektiv, das zum Düsseldorfer Schauspielhaus gehört. Erreicht habe ich Birgit Längers in London. Kaum hat der Krieg in der Ukraine begonnen, wurden Museen, Schulen, Theater, Universitäten und Archive gezielt angegriffen und vielfach auch zerstört. Wie viele ukrainische Theater gibt es überhaupt noch, die bespielbar sind?
Ja, also eine genaue Zahl kann ich Ihnen da nicht nennen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Region. Im Osten oder Südosten des Landes ist es noch verheerender. Ich war jetzt in Kiew und da ist der Krieg jetzt nicht so auf den ersten Blick sichtbar, was die Zerstörung von den Gebäuden betrifft. Aber das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man unterwegs ist.
Das Personal an Theatern ist vermutlich auch halbiert, weil viele Männer als Soldaten eingesetzt werden und an der Front sind. Wie halten die Theatermacher und Macherinnen den Betrieb noch aufrecht?
Ja, mit sehr viel Energie und viel Leidenschaft tatsächlich, aber es ist extrem schwierig. Sie haben es genannt, viele Männer dienen an der Front, sind natürlich auch Theatermitarbeiter geflohen, ob das jetzt innerhalb des Landes ist, Richtung Westen oder auch das Land verlassen haben. Also die Theater sind nicht Teil der kritischen Infrastruktur, das heißt, sie werden auch nicht so geschützt und auch sind nicht quasi die ersten Gebäude, die dann wieder aufgebaut werden. Aber auch die Produktionsmittel sind nochmal drastisch, also mindestens 10% jetzt auch nach der Pandemie nochmal gekürzt worden. Also es ist wirklich ein Minimum, was da zur Verfügung steht und deswegen bewundere ich das umso mehr, was tatsächlich stattfindet. Fast überall wird gespielt und die Häuser sind auch voll. Zum Teil sind Vorstellungen natürlich auch unterbrochen durch Bombenalarm. Extrem widrige Umstände, aber es passiert viel.
Was für Theatertexte werden denn heute an Bühnen in der Ukraine gespielt?
Einmal wird natürlich das reflektiert, was passiert. Es sind Texte auch entstanden, die sich mit den Themen und mit dem, was unmittelbar los ist, auseinandersetzen. Aber natürlich dient Kunst und Kultur auch der Ablenkung und der Unterhaltung. Und Leute gehen auch ins Theater, um sich jetzt nicht mit dem zu beschäftigen, mit dem sie sich eigentlich sonst rund um die Uhr beschäftigen.
Sind solche Konferenzen wie die, die Sie besucht haben, auch wichtig, um den europäischen Dialog unter Theaterschaffenden aufrechtzuerhalten?
Absolut. Also ich denke, das ist wirklich existenziell wichtig. Das ist das, was auch alle Theatermacherinnen mir gegenüber so ausgedrückt haben, dass die Verbindung und das ist auch eine Solidarität. Also es kann symbolisch sein zu spüren, wir sind bei euch, wir stehen hinter euch, wir halten den Kontakt, wir nehmen wahr, was los ist, was passiert. Das ist total wichtig, aber auch ganz konkret Kollaboration, also zusammenzuarbeiten, Koproduktion zu initiieren, Inszenierungen einzuladen oder eben im Exil dabei zu unterstützen, dass die Theaterarbeit dann dort weitergeht. Also das ist ja absolut total wichtig.
Ziemlich schnell nach Beginn des Krieges gab es Gastspieleinladungen. Es sind auch Residenzen für Autoren und Autorinnen eingerichtet worden. Es gab ukrainische Künstlerinnen, die an deutschen Theatern engagiert wurden. Wie sollte denn eine gute Hilfe für ukrainische Theaterschaffende organisiert werden, auch für die nähere und weitere Zukunft?
Da gibt es verschiedene Aspekte, die also meiner Ansicht nach total wichtig sind. Also ich finde, es darf immer nicht quasi aus unserer Perspektive um die gehen, sondern es muss ein Raum die Plattformen, die Bühnen müssen auch zur Verfügung gestellt werden für ukrainische Künstlerinnen, um ihre Themen, ihre Geschichten, ihre Ästhetiken zeigen zu können. Aber ich persönlich finde eben auch die wirklich konkrete Zusammenarbeit, da war ich ja auch persönlich beteiligt, also wenn es ein gemischtes Ensemble gibt und man tatsächlich mit ukrainischen Kolleginnen auch zusammenarbeitet, finde ich das persönlich auch extrem bereichernd. Und ich finde es auch sinnvoll, dass man jetzt nicht sagt, man hat irgendwie den Regisseur, Regisseurin XY, also Einzelkünstler sozusagen, zu versuchen, in das deutsche Stadttheatersystem zu integrieren, sondern ich finde es wichtig, auch diese Netzwerke und die kollektiven Strukturen, die entstanden sind, auch zu unterstützen. Also da eben mit Companies, mit Netzwerken zusammenzuarbeiten und auch das Publikum in der Ukraine nicht zu vergessen. Also wenn es möglich ist, Sachen auch zu streamen und dann an verschiedenen Orten zu zeigen. Also das finde ich wichtig. Als letzten Punkt vielleicht tatsächlich den langen Atem. Dass wir wissen, der Krieg ist morgen noch nicht vorbei und auch ja, perspektivisch und langfristig zu überlegen, wie diese Unterstützung eine Kontinuität bekommt. Und eine Nachhaltigkeit.
Sie hatten, Frau Lengers, eingangs gesagt, dass man in Kiew Kriegsschäden ja nicht so auf den ersten Blick wahrnimmt. Sie hatten vermutlich wenig Zeit, sich in der Stadt zu bewegen. Aber welche Eindrücke bleiben zurück?
Tatsächlich schon einmal habe ich versucht, von einem Theater zum anderen zu kommen. Was man da auf den ersten Blick sieht, es gibt natürlich viele Checkpoints. Und so konnte ich diesen direkten Weg, der auf Google Maps dann eine halbe Stunde war, hat dann ungefähr anderthalb Stunden gedauert, weil es viele Kontrollpunkte gibt, die eben auch das Regierungsviertel oder ja, sensible Orte abschützen. Und da gibt es diese Kontrollpunkte. Also das ist sehr auffällig. Man sieht natürlich schon Menschen in Uniform dort. Man sieht aber auch, wie Ukrainerinnen versuchen, ihre, Sie haben es vorhin gesagt, auch Kulturdenkmäler zu schützen. Und deswegen sind ja, Statuen mit Sandsäcken zugebaut oder Fenster sind geschützt von Kirchen und so. Also das ist halt sehr auffällig.
Theater Walks Across Europe, die haben Theaterschaffende gedanklich bei einem Kongress in Kiew unternommen. Birgit Lengers, die das Stadtkollektiv am Schauspielhaus Düsseldorf leitet, hat uns davon erzählt. Frau Lengers, herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Und nach der Ukraine richten wir den Blick jetzt auf das, was in Israel geschieht, mit Tobias Wenzel, der die Kulturpresse gelesen hat.
Wenn es Friedrich Küppersbusch die komische Sprache verschlägt, muss etwas Schlimmes passiert sein. Wie in jeder Montagsausgabe fragt die Taz auch in dieser: Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Noch ein Krieg, lautet Küppersbuschs Antwort. Und was werde in dieser Woche besser? Keine Ahnung, antwortet er niedergeschlagen. Der Angriff der Hamas auf Israel ist das bestimmende Thema in den Feuilletons vom Montag. Auf einem knapp 5 Minuten langen Video sehen wir eine israelische Familie, schreibt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen. Die Eltern und 2 Kinder in Geiselhaft stehen unter Schock. Die Terroristen haben offenbar eine Tochter der Familie ermordet. Ich will, dass sie lebt, ruft ihr weinender kleiner Bruder. Aus dem Off hören wir den perversen Kommentar der Entführer. Relax, relax, sagen sie der Familie, die wahrscheinlich den Tod der Tochter und Schwester miterlebt hat und fürchten muss, dass das Morden weitergeht. Hier vollzieht sich ein barbarisches Treiben. Hahnfeld kritisiert, dass etwa im ARD-Brennpunkt verharmlosend von palästinensischen militanten Kämpfern gesprochen worden sei. Am meisten jedoch empört ihn sein Kollege Malcolm Ohanwe, der für ZDF, WDR und Arte arbeite. Der habe gesagt: Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollen sie sich mit Worten wehren? Was erwarten Leute? Hahnfelds Reaktion darauf: Die Leute erwarten vielleicht, dass jemand, der für öffentlich-rechtliche Sender arbeitet, sich, unter welchen politischen Vorzeichen auch immer, nicht mit feixenden Gewalttätern gemein macht. Arte habe sich von den Aussagen Ohanwes scharf distanziert. Der Bayerische Rundfunk wolle ihn in Zukunft außerdem nicht mehr beschäftigen. In der Welt gibt der Historiker Michael Wolfssohn Deutschland eine indirekte Mitschuld am jetzigen Angriff der Hamas auf Israel. Die Hamas-Dschihad-Krieger verhalten sich in diesem Krieg genau so, wie sie durch ihre Schulbücher seit Jahrzehnten programmiert werden. Judenmordend, schreibt Wolf Sohn. Daran sind Deutschland, die EU und die UN alles andere als unschuldig. Seit jeher finanzieren sie jene Schulbücher mit Anleitungen zum Judenmord. Für die Süddeutsche Zeitung fragt Alexandra Föderl-Schmidt den israelischen Historiker Tom Segev, was er davon hielte, wenn die deutsche Regierung die Hilfe für Palästinenser auf Eis legte. Seine Antwort: Deutschland solle sich das gut überlegen, denn die palästinensische Bevölkerung sei auf Unterstützung angewiesen. Aus mir purzeln Sätze hervor wie Steinschlag über einer Gebirgsstraße, zitiert Peter Laudenbach in der SZ aus dem neuen Tagebuchband des Philosophen Peter Sloterdijk. Logisch, dass der polternde Steinschlag auf Kollateralschäden wenig Rücksicht nimmt. Es wimmle in dem neuen Band nur so vor Ressentiments und reaktionären Sortisen. Dann doch lieber noch schnell zur Bettwanze. In Paris haben gerade sehr viele Menschen Bettwanzen, weshalb die Tierchen nun zum Politikum geworden sind, berichtet Heiko Werning in der Taz oberhalb von einem angsteinflößenden Riesenfoto einer solchen Wanze. Es herrscht Aufregung in den sozialen Medien, seit dort Videos von über TGW-Sitze krabbelnden und in Kinosesseln lauernden Wanzen die Runde machen. Bettwanzen saugen Menschen Blut aus. Wenn der große Hunger kommt, krabbeln sie nachts aus ihren Verstecken und steigen zu uns ins Bett, erklärt Werning. Und außerdem, dass die Franzosen die Sorge hätten, dass wegen der Bettwanzenplage, Zitat, die nächstes Jahr in Frankreich stattfindenden Olympischen Spiele blutig enden könnten.
Und für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.